Jetzt machen wir weiter mit den Hauptthemen. Mein Hauptthema diese Folge ist wieder ein Basics-Thema. Es geht um NIV, also sprich nicht-invasive Ventilation und CPAP. Das ist ein Thema, das haben wir auch schon mal gemacht. Da haben sich auch ganz viele Foam-Medien schon dran abgearbeitet, muss man sagen. Ja. Aber wir haben gedacht, es ist so wichtig, gerade in Zeiten von Covid, da war das böse Wort, ja. Und auch im Zuge unserer Basics-Reihe zur Intensivmedizin und Beatmung, dass wir es einfach nochmal zusammenfassen und ich habe auch den Eindruck, es gibt immer wieder Klärungsbedarf. Also es gibt immer noch mal Leute, die man ein bisschen missionieren kann oder wo man doch noch mal wieder nachjustieren kann.
Ich möchte kurz einmal einsteigen, weil du gerade Basics sagst. Wir versuchen, und das ist jetzt kein Projekt, was irgendwie im Dezember fertig sein wird, wir versuchen Artikel, also auch in schriftlicher Form, zusammen mit den Titriert-Folgen von unserem Podcast, in Basics und Akutmanagement aufzuteilen. Das heißt, es wird dann quasi eine Bibliothek geben, wo einmal Akutmanagement wie Hyperkalämie, LVAD, Rauchgasintox und so behandelt werden, die meistens notfallmedizinisch orientiert sind. Und dann die Basics-Reihe, wo sowas wie Blutdruckmessung, Basics, die absoluten Basics, Beatmung, die Johannes gemacht hat und so weiter. Und wir möchten da so ein kleines Online-Lehrbuch, ist glaube ich übertrieben, aber Online-Bibliothek für die absoluten Basics für einen Anfänger, dass man sich durch die Artikel klicken kann und sagen, und da gehört NIV halt dazu.
Genau, also NIV ist nämlich für mich Hot Shit in Anführungszeichen, weil es ist für mich die Beatmungsform in der Präklinik, also die mit drei großen Buchstaben. Oder Torben, würdest du das anders sehen? Nein. Also eigentlich, man versucht doch ja die Intubation meistens zu vermeiden und erstmal mit NIV sich irgendwie zu retten.
Also ich habe den Eindruck, sowohl als Rettungsassistent auch als Notarzt, dass mit Einführung der NIV die Intubationszahlen deutlich zurückgegangen sind. Also wir haben, also 2003, als ich mit Rettungsdienst angefangen habe, da gab es noch keine NIV und da haben wir deutlich häufiger Patienten intubiert. Das war jetzt auch kein Alltag, aber man ist schon mehr in das Problem gekommen. Und die NIV hat da doch gerade diese exazerbierten COPDen und Lungenödeme, die man früher intubiert hat, da ist die NIV eine super Option.
Genau so sieht das nämlich aus. Dazu aber später mehr. Einmal möchte ich noch verweisen auf die anderen Foam-Medien. Es gibt beim Das Foam ein NIF-Artikel zu Covid im Speziellen. Ja. Die Nerdfallmediziner haben in ihren Nerdfacts eine schöne Reihe, einen schönen Artikel über NIV und primäre Einstellungen gemacht. Wir haben auch
der hängt sogar bei uns
den habe ich ausgedruckt. 5-mal. Der hängt bei uns am schwarzen Brett und der hängt bei den Internisten am schwarzen Brett und der hängt in den Aufenthaltsräumen auf den Intensivstationen am schwarzen Brett. Da ist sehr positives Feedback übrigens auch bekommen. Viele Grüße an der Stelle. Und wir haben auch schon mal einen Podcast darüber gemacht, beziehungsweise Kochrezept NIV. Ja. Das verlinken wir dann alles im Endeffekt auch in dem endgültigen Artikel, dass man da ein bisschen was dazu hat. Aber ich steige jetzt voll ins Thema ein und das ist, glaube ich, ganz zentral, das am Anfang gleich einmal klarzustellen. Ich erlebe das immer wieder oder wir erleben das eigentlich immer wieder, auch durchaus von ärztlichen Kollegen, dass NIV und CPAP gleichgesetzt wird. Also, dass die Leute gerade im Rettungsdienst, man auf dem RTW den Medium, man sagt, ja, wir müssen den Patienten jetzt niffen. Mhm. Okay, ja, können wir ja, kann ja unser Medumat-Standard. Mhm. Kommt dann, alles klar, dann macht das einer an, macht da No Air Mix und den CPAP-Modus ein, dann kann man da irgendwie einen Piep einstellen und maximalen Druck.
Und dann stehe ich
und fertig.
Dann stehe ich davor, es ist mir zweimal passiert und sage, wo kann ich denn jetzt den ASB einstellen? Also die Druckunterstützung. ASB ist jetzt ja wieder ein spezieller Anbieter, aber
genau.
Die Druckunterstützung.
Und das geht dann nicht.
Das kann unser Gerät nicht. Das ist sicherlich auch was Spezielles in unserem Rettungsdienstkreis, dass auf den RTWs dass da es gibt welche, die beides können und es gibt welche, die nur CPAP können.
Genau, es ist aber tatsächlich ein Phänomen, was mir in vielen Rettungsdienstbereichen schon untergekommen ist, dass die Geräte auf den RTWs Medomat Standard sind. Das ist ja wirklich tatsächlich der Standard.
Ja.
Und dass die meisten nur CPAP können, denn richtige NIV ist ein Zusatzmodul. Das kann der Standard auch, wenn man dieses Modul dazu kauft. Genau, es ist ein Software-Update, kostet wahrscheinlich Betrag X, keine Ahnung, muss man kaufen, machen die meisten nicht. So viel dazu. Aber was ist eigentlich was? Also CPAP ist das, was der MeduMAT Standard standardmäßig eben kann. Das ist einfach, es ist halt keine Beatmungsform, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Es ist nur Piep.
Genau, es ist nur eine Form der Atemunterstützung. Man hält einen positiven Druck in den Atemwegen, sowohl bei Inspiration als auch bei Expiration, wodurch man bei bestimmten Ventilationsstörungen die Oxygenierung verbessern kann, weil man die inspiratorische Atemarbeit des Patienten vermindert. Weil man ihm diesen Piep vorgibt, muss er den Piep nicht überwinden. So einfach kann man sich das vorstellen, wenn er einatmet. Kann zum Beispiel bei COPD, wo er einen intrinsischen Piep hat, helfen.
Oder beim Lungenödem
kann das. Genau, kann besser werden. Wenn der Patient aber keine suffiziente Eigenatmung hat, was ja per se eigentlich sowieso schon eine Kontraindikation ist, aber sozusagen schon im hyperkapnischen Koma zum Beispiel ist, dann ist CPAP nicht mehr der richtige Weg.
Ja.
Bei NIF hingegen ist es so, dass man eine wirkliche Beatmungsform hat. Man unterstützt die Einatmung mit einem voreingestellten Druckniveau ab einer bestimmten Atemanstrengung des Patienten. Da kann man einen Trigger einstellen, der ist so standardmäßig zum Beispiel bei einer Evita auf 3 Liter pro Minute gestellt. Was ist eigentlich ein Trigger? Da habe ich am Anfang auch gedacht, also wenn der Triggerwert jetzt irgendwie sein soll, dass der Patient 3 Liter pro Atemzug zieht, das geht ja gar nicht. Dann triggert er das Gerät ja nie. Und der Trigger ist also diese 3 Liter geteilt durch 60, weil 60 Sekunden. Und dann kommt man also bei 3000 Milliliter durch 60 und dann kommt man irgendwo bei 50 raus. Oder 5? 5. Nee, 50. Bei 50. Und das heißt, wenn der
Patient... Ihr seht, Johannes hat das in diesem Moment im Kopf gerechnet. Ja.
wenn der Patient es schafft, so viel einzuatmen, dass er theoretisch 50 Milliliter zieht, dann triggert er das Gerät und das Gerät gibt den Beatmungsunterstützungsdruck ab. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Und wenn man den Trigger zum Beispiel auf 1 runterzieht, da muss der fast gar nichts mehr ziehen, damit das Gerät einen Atemunterstützungsdruck auslöst. Und dadurch ist es nämlich so, wenn man den Trigger zu weit runterstellt, kriegt man den Patienten nicht synchronisiert an die NIF, sondern bei jeder Bewegung, die der Patient irgendwie macht oder man am Patienten macht oder das Bett sich bewegt, löst das Gerät dann Hub aus.
Was ich immer schön finde, ist, was oft einen Atemhub auslöst im OP, ist, wenn die Chirurgen ihre Tücher abziehen.
Ja, genau so.
Wenn der Trigger zu
niedrig eingestellt ist. Weil im OP ist ja immer der Trick, man will den Patienten ja spontanisieren und dann, wenn der noch nicht so viel selber macht, dann stellst du erstmal den Trigger auf 1,5 und dann fängt er schon irgendwann an und dann dreht man den Trigger langsam wieder hoch und hofft, dass es dann immer noch reicht. Ja. So. Also ich mache das zumindest so. Und da muss man sich einmal mit beschäftigt haben, dass eben CPAP ist keine Beatmungsform, es ist eine reine Form der Atemunterstützung. NIV ist wirkliche Druckunterstützung des eigenen Atemantriebs und das hängt vom Trigger ab, ob der Patient bzw. das Gerät das den Atemhub auslöst oder nicht. Warum ist das eigentlich wichtig? Ich habe es im Prinzip schon gesagt, weil die RTW-Standardgeräte oft das nicht können und ich immer das Gefühl habe, dass das nicht jedem Notfallsanitäter oder Rettungssanitäter und auch jedem Notarzt vor allen Dingen nicht klar ist, dass das nicht dasselbe ist. Da darf man also auch ruhig mal dem ärztlichen Kollegen dann sagen, mein lieber Freund, unser Gerät kann aber kein NIF. Und wenn ihr dann sagt, wieso, der kann noch CPAP, dann sagt ihr bitte, ja, dann hört doch mal die Mai-Folge der Pin-Up-Docs, da wird das mal erklärt, warum das eigentlich nicht dasselbe ist. Also wie gesagt, reines CPAP kann helfen, wenn der Patient einen suffizienten eigenen Atemantrieb noch hat, wie ich die 12er Frequenz zieht, aber eben man merkt, der braucht einfach ein bisschen Unterstützung. Der schafft das nicht, gegen seine COPD anzuatmen, dann kann CPAP helfen. Ansonsten ist doch NIF erforderlich und da muss man leider mal in den sauren Apfel beißen und die 50 Meter zum NEF laufen und da den MeduMAT Transport zum Beispiel zu holen, der ja standardmäßig zumindest auf unseren NEFs hier verlastet ist und wahrscheinlich auch deutschlandweit relativ weit verbreitet ist und ich meine sogar in der DIN-Norm mittlerweile gefordert wird. Obwohl ich bei Twitter gelesen habe, dass es tatsächlich wohl noch NEFs geben soll, wo es keine NIV gibt.
Okay.
Ich weiß nicht, wo das so ist. Ja, aber okay. Aber wann kann man denn eigentlich jetzt nur noch reines CPAP machen? Thomas, würdest du sagen?
Wann reines CPAP Sinn macht? Bei einem Lungenödem kann das Sinn machen.
Ja.
Und im Endeffekt haben wir schon gesagt, und bei einer COPD, wenn der Patient einen sehr hohen intrinsischen Piep hat, das heißt viel Luft nicht los wird, dann kann dieser kontinuierliche endexpiratorische Druck dafür sorgen, dass er mehr Luft wieder los wird und dadurch auch wieder leichter einatmen kann.
Genau. Und es geht, das Torben hat es im Prinzip gesagt, COPD oder Lungenödem mit ausreichender Eigenatmung, also kardiogenes Lungenödem, ja, muss man allerdings sagen. Jetzt hier nicht toxisches Lungenödem oder so, wie ich rein, kardiogenes Lungenödem. Und dann in der Intensivmedizin gibt es tatsächlich noch Indikationen, die ich noch gefunden habe, wobei die Studienlage ein bisschen dünn ist. Mhm. Das sind posttraumatische Gasaustauschstörungen und postoperative Gasaustauschstörung.
Okay.
Das ist tatsächlich so, bei Lungenkontusionen gibt es bei uns auch einige Oberärzte, die Leute dann C-pappen lassen, um eben Atelektasen zu vermeiden.
Mhm.
Ob das wirklich hilft?
Wissen wir nicht.
Ist, ja, also ich bin da irgendwann vor einem Jahr das erste Mal drauf gestoßen und habe dann mal ganz naiv gedacht, ach, ich frag mal nach, warum denn jetzt hier und lass mir das erklären. Und die Erklärung war so dann, ja, das haben wir in meiner alten Klinik immer so gemacht.
Mhm.
Also die Evidenz ist da äußerst dünn. Ich habe das mal recherchiert. Es gibt ein paar Studien, aber es gibt keine klare Leitlinie, die jetzt sagt, okay, das sollte man immer so machen. Aber das wäre noch so ein Grund. Ne? So, dann Indikation für NIV ist im Prinzip, sind dieselben Indikationen, COPD und kardiogenes Lungenödem. Zusätzlich möchten wir gerne noch über Pneumonie, ne? Das kann man machen, wobei das keine klare Indikation ist. Aber gerade finde ich es schön bei geriatrischen Patienten zum Beispiel, wo man jetzt sagt, ja, einen hohen Frailty-Index, dem möchte man eigentlich die invasive Beatmung nicht zumuten, weil man dann die Sorge hat, dass sie diesen Tubus nie wieder loswerden. Ja. Da kann man versuchen, mit NIF zu bridgen sozusagen und der Antibiose die Zeit zu geben, zu wirken sozusagen und den Tubus zu vermeiden.
Mhm.
Das klappt nicht immer, aber es gibt ja auch Patienten, die sagen, ich möchte gar keinen Tubus.
Mhm.
Dann kann man natürlich sagen, ja gut, alles klar, Boperfusor Ende.
Mhm.
Aber mit NIF und Highflow ja auch noch, haben wir auch mittlerweile Optionen, bei denen man es machen kann. Und klar, bei Covid, da war das Wort nochmal, also es kam noch zweimal, ist NIF mittlerweile im Gegensatz zu unseren ersten Empfehlungen auch, müssen wir sagen, doch ein akzeptiertes Verfahren, wenn der Eigenschutz des Personals gesichert gestellt werden kann. So muss man es eigentlich sagen und dann kann man das gut machen. Ja, gibt es auch Kontraindikationen für NIF? Natürlich, es gibt eine ganze Menge Kontraindikationen wie bei jedem Verfahren. Man muss unterscheiden zwischen absoluten und relativen. Absolute Kontraindikationen sind Schnappatmung, Apnoe, Atemwegsverlegung, Aspirationsgefahr bei Ilius oder oberer gastrointestinaler Blutung. Das finde ich alles Dinge, die logisch sind.
Mhm.
Kann man aber mal im Examen oder auch in der vielleicht Prüfung für eine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin gefragt werden.
Mhm.
Dann sollte man diese vier auf jeden Fall raushauen. Und da hilft es einem ja nicht, wenn man sagt, ja, ist logisch, sondern da muss man ja schon die Stichworte sagen. Relative Kontraindikationen gibt es auch. Das ist mangelnde Kooperation des Patienten, fehlende Schutzreflexe. Wobei ich das fast schon als absolute Kontraindikation sehen würde, aber wenn man in die Bücher guckt, ist das halt eine relative Gesichtstraumata und ein hoher Katecholaminbedarf. Wobei auch das eher für mich wirklich sehr relativ ist, weil was ist ein hoher Katecholaminbedarf? Und das ist auch so ein bisschen oldschool, weil ich kenne auch noch Leute, die sagen, ja, sobald der Patient mehr als 25 Mikrogramm pro Minute Adrenol laufen hat, braucht er zwingend einen Tubus.
Ja.
Also das ist sicherlich auch ein überholtes Prinzip.
Ja.
Wenn
es den Patienten sonst gut geht darunter, braucht er sicherlich keine Narkose wegen.
Ja. Genau. So, dann kann man sich fragen, bringt NIF bei COPD was und warum ist das so? Natürlich bringt das was, sonst würden wir es ja nicht machen. Und das Problem ist, dass COPD-Patienten oft einen hohen intrinsischen Piep haben.
Mhm.
Ich habe da gehört, dass ein einzelner Kollege, der hier neben mir sitzt, da nachher noch was zu erzählen wird. Aber meist ist es so, dass die Patienten so 5 bis 8 Zentimeter Wassersäule an Intrinsic Piep haben. Und die NIF hilft jetzt dabei, diesen intrinsischen Piep zu überwinden und sorgt damit für eine verbesserte Ventilation, weil man weniger Atemarbeit leisten muss. Das ist auch soweit so logisch. Zusätzlich ist es, und das ist was ein Fehler, den man relativ häufig sieht, wenn man die Patienten mit COPD niffen lässt, dass man die Rampe eigentlich möglichst steil stellt. Für mich heißt das eigentlich die Rampe rausdrehen.
Ja.
Warum ist das so? Das möchte ich kurz erklären. Die Rampe ist der Anstieg der Inspirationskurve. Der standardmäßig ist die auf 0,2 Sekunden gestellt. Das heißt, das Gerät gibt nicht einfach den Beatmungsdruck mit voller Leistung sofort ab, sondern es gibt einen etwas flacheren Anstieg, bis der volle Beatmungsdruck erreicht wird. Man muss sich klar machen, wenn man eine Rampe einstellt, verlängert man die Inspiration wird länger. Was heißt, die Expiration wird verkürzt.
Ja.
Man kann ja immer nur das eine verlängern zum Ungunsten des anderen und andersrum. Jetzt hat der Patient mit einer COPD aber eine Obstruktion und damit ein expiratorisches Problem und meistens ein Airtrapping und wird sein CO2 nicht los. Wenn ich die Rampe, also eine Rampe gebe, verkürze ich die Expirationsphase und das macht es eher noch schlimmer und ich erhöhe damit den intrinsischen Piep, weil der mir airtrappt.
Und man muss auch sagen, das ist auch vom Gefühl der Patienten, das ist jetzt ganz subjektiv, aber die brauchen die Unterstützung sofort.
Genau.
Also die brauchen wirklich dieses jetzt kommt
Druck. Und nicht irgendwie, ja, ich meine 0,2 Sekunden kann man sagen, ist ja eigentlich auch nichts, aber für die ist es halt schon was.
Ne? Bei einem Atemzug ist das schon relevant. Also ich bin dafür das Vorgehen, Rampe rausdrehen, bei COPD-Lern jetzt speziell Rampe rausdrehen und wenn man sieht, man kriegt sie nicht gut synchronisiert, dann kann man gucken, ob man die Rampe wieder ein bisschen reindreht, wenn man sie dadurch besser synchronisiert kriegt.
Genau. Übrigens auch das für invasive Beatmung, kurzer Exkurs. Das Rampe, wenn man da ein Airtrapping hat und man ist mit der Beatmung und Atemfrequenz eigentlich so, dass man das nicht mehr viel besser machen kann, dann guckt nochmal, ob die Rampe rausgedreht ist, weil oft ist es so, dass die Rampe im Rahmen der lungenprotektiven Beatmung dann irgendwie drin ist und da hat einer nicht dran gedacht, das kann euch nochmal, es ist minimal, aber es bringt halt manchmal noch ein bisschen was. Halt 0,2 Sekunden im Zweifelsfall.
Das ist jetzt wieder keine Evidenz, aber ich habe auch das Gefühl, dass man muss gucken, wenn die Patienten intubiert sind, manchmal unsere Geräte haben da automatisch so eine Tubuskompensation mit drin. Die kann man auch immer nochmal schön rausdrehen. Das verbessert manchmal die Beatmung auch noch. Also gerade wenn die Patienten tief sediert sind.
Genau. Ja, und was ist beim Lungenödem? Warum wirkt der NIF da eigentlich? Und das ist auch ganz spannend eigentlich. Und zwar, wenn man NIF macht, das macht man ja mit Piep, dann senkt das die linkskardiale Vor- und Nachlast. Einmal liegt das daran, durch den verminderten venösen Rückstrom, da der intrathorakale Druck ja steigt, wenn ich einen Druck von außen zuführe und einen Piep habe, steigt also, wird weniger Volumen sozusagen zum Herzen zurückgebracht, weil die venösen Gefäße komprimiert werden und dadurch sinkt die Wandspannung. Das führt zu einer Vorlastsenkung, also die kardiale Wandspannung. Außerdem werden durch den erhöhten intrathorakalen Druck die Drücke zwischen intra- und extratorakalen Gefäßkompartimenten angeglichen, was zu einer Nachlasssenkung führt. Ist auch, also es ist ein rein mechanischer, physikalisch-mechanischer Vorgang, der ganz viel von der Pathophysiologie sozusagen des Lungenödems, des kardialen Lungenödems aufhebt und dadurch einen positiven Effekt hat.
Vielleicht sollte man noch kurz erklären, kardiales Lungenödem ist meistens ein Linksherzproblem. Das heißt, das rechte Herz pumpt mit viel Druck das Blut in die Lunge. Das linke Herz kann dieses Blut, ganz vereinfacht gesagt, nicht wegtransportieren. Das heißt, das Blut staut sich in der Lunge und dadurch kommt es zu einer Exsudation in die Lunge.
Genau.
Und was Johannes sagt, ist, wir durch den Druck im Thorax kommt weniger Blut im rechten Herzen an. Frank Starling, ahoi. Weniger Blut wird in die Lunge.
Ich liebe dieses Frank Starling, ahoi. Ja, und natürlich hilft NIF beim Lungenödem, die erschwerte Atemarbeit zu erleichtern. Das ist klar durch Druckunterstützung und man macht Atelektasen wieder auf und erhöht so die verminderte funktionelle Residualkapazität. Und das macht das alles besser. Empfohlene Initialeinstellung bei NIF, das ist immer so ein ganz beliebtes Thema und da findet man auch 10 Quellen und 11 Meinungen. Was man sich, glaube ich, vergegenwärtigen muss, ist die Pathophysiologie hinter den Sachen, wie NIF wirkt. Das habe ich gerade versucht zu erklären und deshalb kommt man, wenn man darüber nachdenkt, zu diesen nächsten, kommt man zu den Einstellungen. Ich habe das einmal für COPD und Lungenödem gemacht. Das ist die Initialeinstellung. Im Endeffekt muss man das immer dann an der Klinik des Patienten ausrichten, wie es besser wird oder eben nicht besser wird. Ja. Für COPD würde ich initial anfangen mit dem FiO2 von 0,5, weil die haben ja meistens kein Sauerstoffproblem, mit einem Piep von 5 cm Wassersäule, also sag ich mal, relativ niedrigen Piepniveau und einem Delta P, sprich einem Unterstützungsdruck, den kann man jetzt auch PASB nennen, wie man den nennt, das hängt auch vom Beatmungsgerät ab, von 8 bis 15 Zentimeter Wassersäule. Das muss man so ein bisschen rantitrieren, das hängt ja auch davon ab, wie groß und wie schwer und ist denn der Patient. Ne? Mhm. Also lungenprotektive Beatmung, sowas, das gilt ja wie bei der invasiven Beatmung auch für die NIF. Ne? Das muss man sich immer klar machen. Das ist nicht so, dass der da auf einmal 1200 Milliliter braucht pro Atemhub. Beim Lungenödem hingegen würde ich mit dem FiO2 von 0,6 bis 0,8 starten, weil da ist es ja so, dass die Leute meistens doch ein Oxygenierungsproblem auch haben. Mhm. Ich würde nicht die 1,0 machen, es sei denn, die Sättigung ist wirklich schlecht. Das ist eher eine, die theoretische Überlegung, ob es im Endeffekt so ist, aber das hat was mit Atelektasenbildung durch zu hohen Sauerstoffanteil zu tun. Dafür würde ich einen Piep von 10 initial nehmen. Mhm. Eben um die Vorteile des Pieps, die ich vor gerade erklärt habe, voll zu nutzen und dafür nur einen Unterstützungsdruck von 4 bis 8 Zentimeter Wassersäule. Also die brauchen relativ wenig Unterstützungsdrucke, die brauchen, profitieren eher vom hohen Piepniveau.
Soll ich kurz erzählen, wie ich es mache?
Also bitte.
Die Endeinstellung gehe ich ganz klar mit dir mit. Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, NIF funktioniert nur mit dem Patienten. Ich glaube, das steht genauso auf dem Nordfallmedizin Nerdfacts-Zettel drauf, aber es ist sehr viel Wahres dran.
Ja.
Die Endeinstellung bin ich absolut mit Johannes d'accord. Von der Herangehensweise mache ich es so, ich setze dem Patienten die Maske auf, halte sie erstmal nur fest, also diese Gummibänder, die lege ich nur hinter den Kopf.
Es ist cool, erzähl ruhig weiter, du erklärst das, was ich als nächstes erklären wollte.
Oh,
nee, red einfach weiter.
Also Gummibänder hinter den Kopf im RTW, Maske mit Beatmungsgerät an den Patienten und erstmal nur den FiO2 eingestellt, wie vorgegeben. Und dann drehe ich erstmal den Piep auf 5. Mhm. Ja, und lasse den Patienten ein bisschen atmen. Gucke, ob ich ihn da gut, ob er das gut mitmacht. Wenn er das gut mitmacht, kann man den Piep auf 10 hochnehmen und den Unterstützungsdruck auf 5 hochnehmen. Ja, ein 10er-Piep ohne Unterstützung ist schon relativ fies zu atmen, muss man sagen.
Ja.
Wenn man das mal selbst ausprobiert, ein 5er geht da noch ganz gut. Ist mein Gefühl von selbst aus. Und so kann man sich dann langsam rantasten und erst, wenn der Patient gut damit synchronisiert ist, mache ich die Gummibänder fest und lasse ihn damit dann atmen.
Ja. Tom, so ähnlich mache ich das auch.
Okay.
Ich habe das Ganze aber ein bisschen auf evidenzbasierte Füße gestellt.
Oh, okay.
Und zwar habe
umso besser.
Ich habe eine Twitter-Umfrage gemacht, ganz im Sinne von Foam, und habe die Leute gefragt, was ist das häufigste Problem, was euch auffällt in der Klinik bei der Anwendung von NIF? Mhm. Ich habe total viele Replies gekriegt, vielen Dank dafür, echt cooler Input dabei gewesen. Ich habe das natürlich jetzt versucht runterzubrechen auf das, was kann man sich denn in der Kürze der Zeit jetzt merken. Und das Wichtigste ist, also die Kernaussage ist, es funktioniert nur mit dem Patienten. Mhm. Man kann nicht von außen irgendwie sagen, ja, wir niffen jetzt, drückst dem die Maske auf Gesicht, machst hinten die Spinne in deinem Kopf fest und sagst viel Spaß. Mhm. Das funktioniert garantiert nicht. Erstmal sollte man, jeder, der NIF anwendet, sollte einmal, das haben ja auch ganz viele Leute geschrieben, NIF selber an sich ausprobiert haben. Was heißt das eigentlich, wenn ich diese Maske auf dem Gesicht habe? Ist das angenehm, ist das nicht angenehm? Weil es ist ja total cool, von außen immer zu sagen, ja, alles klar, hier, wir setzen jetzt die Maske auf sich, das hilft ihm beim Atmen. Das ist
das
auf den ersten Blick halt nicht so.
Das könnt ihr relativ leicht selbst machen. Also wenn ihr auf eurem RTW, nehmt bitte auch das Gerät, was ihr dem Patienten anbaut, weil das an der Evita ausprobiert zu haben, die wirklich richtig gut da drin ist, also die modernen Evitas, ist was ganz anderes, als mit einem Medomat zu niffen.
Ja,
also muss man einfach sagen.
Ja, der einfach nur irgendwie mechanisches Ding mit einem kleinen Mikrochip ist.
Also
mittlerweile.
Ja.
Ne? Also probiert es einmal selber aus. Wenn ihr dann die Einstellung so, ja, also das Grundkonzept, macht euch immer klar, was wollt ihr erreichen, dann macht ihr gewisse Grundeinstellungen, das könnt ihr gerne so machen, wie Torben das gesagt hat, und dann lasst den Patienten, so mache ich das auch, erstmal die Maske selber halten. Mhm. Das ist die Maske, erklärt dem das, setzt dem Patienten haltet, ihr unterstützt ihn natürlich ein bisschen dabei, und wenn er es kann, soll er die Maske selber aufs Gesicht drücken. Wenn er dann sagt, das ist ja ganz oft so, oh, es geht aber nicht, und dann versucht den wirklich im Sinne eines Talk-Down in Anführungszeichen so zu beruhigen, so wie es auch bei einer Hyperventilation macht oder so. Nicht jeder Patient braucht zwingend Mo oder Benzos. Das ist eher die nächste Eskalationsstufe, wenn es dann halt nicht funktioniert.
Ketamin geht auch.
Ja, Ketamin geht auch, steht auch in dem Artikel.
Okay.
Ich habe aber keine Evidenz dazu gefunden, aber man kann das machen.
Okay, ich habe auch keine Evidenz, ich mache es relativ häufig mit Ketamin.
Gut, dann muss ich meinen Satz, den ich geschrieben habe, revidieren, dass wir keine fundierte Aussage treffen können auf meine eigene Erfahrung.
Eigene Erfahrung habe ich, das geht ganz gut.
Okay, das haben wir schon mal diskutiert. Ich bin eher Morphinfreund oder nehme halt mittlerweile auch oft Midazolam. Mhm. Torben nimmt scheinbar oft Ketamin. Also im Endeffekt ist es auch relativ egal. Das Ziel sollte sein, es eigentlich medikamentenfrei zu schaffen. Ja. So, eben, wenn der Patient es dann toleriert und er sich daran gewöhnt hat, dann macht man die Spinne fest, die zieht man dann langsam fester. Dann passt man natürlich permanent die Einstellung an. Und wonach macht man das? Nach Beobachtung. Ihr könnt keine arterielle BGA machen, zumindest nicht im RTW. Mhm. Auf der Intensiv macht ihr natürlich eine arterielle BGA mal 10 Minuten, nachdem ihr das angefangen habt, und guckt, ob das in die richtige Richtung geht. Ansonsten klinische Beobachtung. Wird die Agitation besser, falls der Patient agitiert ist? Sinkt die subjektive Dyspnoe? Man kann auch einen Patienten unter NIF fragen, wird es denn jetzt besser oder nicht? Und sinkt die Atemfrequenz? Hat er vorher vielleicht mit einer 30er Atemfrequenz gehechelt und hat jetzt nur eine 20er, dann wird es wohl so schlecht nicht sein. Mhm. Es sei denn, er wird immer vigilanzgeminderter und hat irgendwann weiter CO2 retiniert. Es gibt natürlich auch Abbruchkriterien für eine NIV-Therapie. Keine Besserung der SpO2 nach 60 Minuten, sagt man so. Keine Toleranz durch den Patienten, auch nach medikamentöser Sedierung, das kommt auch vor. Ist klar ein Abbruchkriterium, weil wie will man es denn da machen? Ja. Atemfrequenz persistierend über 30 pro Minute, arterieller O2-Druck unter 60 mm Hg oder eine SpO2-Sättigung von unter 90% dauerhaft bei einem FiO2 von größer 0,6 und ein steigendes arterielles CO2 unter NIV-Therapie. Wobei ich da das ein bisschen in Anführungszeichen setzen möchte, weil das sind alles so Parameter, die letzten beiden, da würde ich erstmal versuchen, die Einstellungen zu optimieren, bevor ich jetzt sage, wie du alles klar, brauchst du es. Also das sieht man auch, diesen Reflex sieht man immer, gerade bei Anästhesisten muss man dann selbstkritisch sagen, aber auch da kann man, wenn man sich nochmal eine halbe Stunde Zeit nimmt und das wirklich versucht nochmal richtig einzustellen, oft nochmal das eine oder andere für den Patienten rausholen. Es gibt ein paar Punchlines des Ganzen. Die erste ist, NIV ist eigentlich toll und man kann den ein oder anderen Tubus vermeiden. Die meisten Standardnotfallrespiratoren auf RTWs beherrschen nur CPAP und kein richtiges NIV, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Im Zweifel also Respirator vom NIF holen. CPAP ist nicht NIV-Therapie. Das ist ein großer Unterschied. Wenn man dem Patienten die Therapie gut erklärt, kann man hohe Compliance-Raten erreichen, ohne dass man die Patienten medikamentös sedieren muss. Und man muss sich bitte vorher überlegen, warum will man jetzt NIV machen? Und was will man damit erreichen und was ist der Pathomechanismus dahinter, und das, daraus ergeben sich dann die Einstellungen. Und ich finde, das ist auch was, also ne, das kann man auch von Notfallsanitätern erwarten, ja, dass sie das machen. Also man kann nicht verlangen, dass man nifft und dass man das macht und dass man am besten noch Medikamente zur Sedierung gibt, aber den Mechanismus dahinter nicht verstehen.
Also da nochmal ganz kurz runtergebrochen. Wir müssen Oxygenierungs- und Ventilationsstörungen unterscheiden. Oxygenierungsstörung ist das, was beim kardialen Lungenödem vorherrscht. Das heißt, durch die vermehrte Flüssigkeit in der Lunge ist die Diffusionsstrecke verlängert. Das Ganze behandeln wir mit PEEP hauptsächlich, also pathophysiologisch hat Johannes vorhin super erklärt. Und COPD, die haben ein Ventilationsproblem, das heißt, die werden ihr CO2 nicht los. Ja, die brauchen hauptsächlich ASB. Der PEEP hilft auch, weil der intrinsische PEEP überwunden wird und dadurch das Ausatmen leichter wird. Aber die brauchen die Atemunterstützung, um ihr CO2 loszuwerden.
Genau so sieht es aus. Das hast du top nochmal zusammengefasst. Ventilations- und Oxygenierungsstörung ist, glaube ich, in meinen Basics absoluter Beatmung drin.
Ja.
Ich hoffe. Also das ist, wenn ich, ja doch, ist es definitiv.
Ja.
Weil das ist eine so der Eingangsfragen im Staatsexamen. Was ist der Unterschied zwischen Ventilations- und Oxygenierungsstörung? Also wenn man das nicht beantworten kann im anästhesiologischen Staatsexamen, wird man als nächstes gefragt, wie ist denn Reanimation? Und wenn man das nicht beantworten kann, fällt man durch. Also okay. Also macht euch einfach klar, warum auch für als Repetition von der Notfallsanitäterprüfung, warum wollt ihr niffen, was wollt ihr damit erreichen, was sind die zwei wirklich unterschiedlichen evidenzbasierten Indikationen, COPD und kardiales Lungenödem, warum macht man das unterschiedlich und dann ergeben sich ganz viele Dinge von alleine und redet mit dem Patienten, dann braucht man auch wenig sedierende Medikation.
So.
Gibt es dazu Fragen, Torben?
Nö, ich finde das sehr, sehr schön. Wie gesagt, wir hatten das schon mal, aber das ist ja auch Wiederholung tut gut. Und dazu, wenn der Basics-Artikel dann noch auf unserer Homepage ist, umso besser.
Genau.